Tag zusammen, freut mich, dass ihr dabei seid. Heute machen wir uns über Axel Voss lustig und jetzt begrüße ich bei mir Axel Voss, Sie können mich hören.
So.
Wunderbar. Herr Voss, was geht?
Zunächst einmal, ich habe kein Gespür im Schaft. Das ist ärgerlich, dass auf einmal der Kork so nicht mehr funktioniert, wie man das kennt.
Nee, das ist ein Missverständnis, Herr Voss.
Und, ja.
Herr Voss, wir sprechen über diese EU-Urheberrechtsreform. Dahinter steckt ja massive Kritik an Ihrer Person und auch an Ihrer Qualifikation. Was qualifiziert Sie denn für diesen Job?
Zunächst einmal gibt es da eigentlich keine Qualifikation.
Herr Voss, wenn Sie solche massive Kritik lesen, können Sie darüber lachen?
Vieles zielt sehr auf meine Persönlichkeit. Man tut ja geradewegs so, als ob andere in der CDU diese Qualifikation mitbringen. Da muss ich dann sagen, geht es einfach zu weit.
Aber Wissen über Internetkultur wäre ja eine gute Qualifikation, oder?
Ja, auch da nochmal. Wir haben jedenfalls hier nur Leute, die großen Scheiß machen. Deshalb verlässt man sich auf solche Leute wie mich, die eine Fresse haben, die man einschlagen möchte.
Also alles beim Alten.
Im Grunde ist das Tradition in der CDU. Also von daher haben wir seit Jahrzehnten keine gute Idee.
Das ist doch auch ärgerlich.
Ach, das ist uns egal. Was wir ja nur wollen, ist, dass wir weiter unser Geld verdienen, ohne was abgeben zu müssen.
Das ist ja unheimlich kostspielig.
Wenn wir das alles nicht wollen, müssen wir die CDU in Deutschland aufgeben.
Keine Sorge, das wird wahrscheinlich nochmal irgendwann wirklich kommen. Hashtag nie wieder CDU.
Ja, das wird höchstwahrscheinlich so passieren.
Dann gehen wir jetzt mal zu dem großen Streit um die Upload-Filter. So.
Also zunächst einmal müssen wir doch da auch wieder feststellen, das hat nichts mit meinem Kork-Problem zu tun. Wollen wir noch über mein Kork-Problem reden oder wollen wir das nicht?
Das tun wir nicht.
Ja, nur dann macht das hier alles keinen Sinn mehr.
So, Herr Voss, ich gebe Ihnen mal eine kurze Auszeit. Ich danke euch für die Zeit, die ihr uns gegeben habt und die Aufmerksamkeit. Macht's gut und tschüss. Herr Voss, eine Frage brennt mir wirklich noch auf den Nägeln. Sind Sie ein Vollpfosten?
Also zunächst einmal
bitte mit Ja oder Nein antworten.
Ja.
Nummer 699, BN Drinnenwanzer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 699. Komport, den ich am heutigen ein bisschen grauen und angeblich ach so nebligen Freitag, dem 5. April 2019, Tag 95 in der KW 14 aufgenommen habe. Das Intro Axel Vollpfosten ist, da hat jemand ein Heute-Plus-Interview auf YouTube eben zerschnibbelt und neu zusammengesetzt. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, wo ich mich zwei Teile lang mit Politikmeldungen befasse, einen Teil lang mit eher technisch orientierten Meldungen. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Folge, wo sich die Regierung und die Wirtschaft mit je einem Meldungsblock eingefunden haben. 7 Grad, angeblich foggiger. Quite cool greetings. Die 7 Grad kommen wir dann jetzt 5, Wind macht 13 km/h aus dem Nordwest. Eine Visibility von 3 km. Und bei Weather Pro, ja, so ein bisschen neblig ist es. Es ist Stand 7 Uhr in Norderstedt, angeblich 7 Grad mit angeblich densem Fog. Das kann ich nun überhaupt gar nicht konfirmieren. Fog würde ich euch ja noch eingestehen, aber dense, da feels like 7, Taupunkt 7, Humidität 97%, Druck 1004, vom Gerät gemessen 1000. Und dann wird man irgendwas zwischen 7 und 11 km/h. So ein bisschen nebelig ist es bei mir auch nicht. So, und im Hintergrund more affordable, more affordable. So, dann kommen wir mal bei der bescheuerten Regierung an. Da hätten wir als erstes mal den Rüstextremist, Rüstexmist, so rum. Kompromiss bei Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Und zwar gab es in der Nacht zum letzten Freitag da ein Ergebnis, und zwar soll das Verbot von Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien verlängert werden, aber nur für rein deutsche Produkte. Die Bundesregierung hat einen Kompromiss in ihrem wochenlangen Gezänk über den Rüstungsexportstopp gefunden und verständigte sich auf Bedingungen für eine bis Ende des Jahres geltende Verlängerung von Genehmigungen für Gemeinschaftsprojekte etwa mit Paris oder London, die einen Bezug zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben. Also das zu vorbummelig, einem halben Jahr haben sie den Khashoggi zerlegt. Danach hat sich die Regierung mal einmal kurz aufgeplustert und gesagt, na, dann gibt's aber gar keine Waffen mehr. Und jetzt so, die anderen Länder, mit denen wir da zusammen Waffen verkaufen, die nölen rum, dass sie das ja jetzt nicht mehr können, weil da auch noch Teile von uns mit bei sind. Ach, wisst ihr was? Fuck the morals. Hauptsache the money. Ne? So, mal davon abgesehen, hatte ich ja letzte Woche da die Rüstungsexporte, die vor November nach Saudi-Arabien rausgegangen waren. Obwohl ja auch die Bundesregierungssprecher die von Saudi-Arabien angelittene Koalition gegen Jemen mutmaßlich, also auch Saudi-Arabien in jener von Saudi-Arabien angelittenen Koalition gegen Jemen im Jemenkrieg, als im Jemenkrieg Beteiligte, an die ja eigentlich auch keine Waffen exportiert hätten werden sollen. Mit hatte, ne? Also, fuck the morals. Fällt mir so spontan ein. Also hier, ne, von wegen moralisch, ach so, großartig. Da haben wir Blütezeug. In den Streifen, in den früher mal gewesen, in den drei Stück, ist mehr Blütezeug. So, dann Organspende. Da hat am Montag der Bundesharz sonst was alles außer Gesundheitsminister und der SPD-Politiker Laut Erbach und noch weitere Abgeordnete einen ersten Vorstoß zur Neuregelung der Organspende vorgestellt. Demnach soll nun jeder als Organspender gelten, wenn er nicht entweder selbst widersprochen hat oder seine Angehörigen dies tun. Kritik an den Plänen kommt von anderen Abgeordneten und Ethikern und der Bundesärztekammer. Deren Präsident Montgomery mahnte nämlich eine besondere Diskussion an. Es müsste allen bewusst sein, dass es um ein hochsensibles Thema gehe, das ethische, religiöse und verfassungsrechtliche Fragen berühre, sagte Montgomery in Berlin. Er selbst begrüßte, guten Tag, den Vorschlag von Bundesharzminister Spahn. Damit müssten sich die Menschen bewusst mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Organe spenden wollten oder nicht. So, weil Haken ist, dass es halt relativ wenig Organtransplantationen gibt. Und die Mutmaßung ist, das läge daran, dass ja so wenige Einwilligungen vorher vorlägen. Naja, ich habe da so im Hinterkopf, da gab es auch mal eine Untersuchung, die hat festgestellt, dass in den Krankenhäusern das größte Problem ist, dass rund um die Bereiche, wo sich im Versterben befindliche Patienten sind, nicht die Menschen da sind, die sich mit den Angehörigen zusammensetzen können und dann eben nochmal klären, wie es denn mit Organabgabe aussieht. Und es gibt dann da zwar die entsprechenden Chirurgen, die das auch können würden, die Explantationen, aber die dürfen halt erst, wenn es geklärt ist, insofern, ja, also da würde so eine Pauschalgenehmigung vielleicht noch hinkommen. Immer unter der Voraussetzung, dass die Angehörigen dann trotzdem noch gefragt werden. Was ja, also wenn es jetzt die Leute nicht gibt, die Angehörigen fragen und dann eben zwingend aber eine Einwilligung brauchen, ja, dann brauchen sie zumindest mal ein, aber es gab keine Ablehnung. Und die Angehörigen wussten, worum es ging. Also das sieht mir halt alles wieder nach reinem puren Aktionismus aus. So wie viele Dinge, die die Regier in den letzten 12 Monaten veranstaltet hat. Na, ob das was bringt, keine Ahnung. So, und da ist halt jetzt der Witz, die Abstimmung, wenn sie dann mal irgendwann im Bimbestag stattfindet, die wird dann uns groß verkauft werden, als hier durften ausnahmsweise die Abgeordneten sich mal ans Grundgesetz halten und waren nicht vorher verpflichtet worden, dass sie ihre Moral gefälligst am Garderobenständer mit abzugeben hätten. Na, ich meine, dass das den Medien, die sowas melden, dann auch nicht peinlich ist, das ist dann auch immer wieder geil. Weil, also eigentlich gibt es keinen Fraktionszwang. Eigentlich ist der Verfassungsbruch. Uneigentlich, ja. Ganz viele Abgeordnete müssen zu Dingen abstimmen, von denen sie persönlich relativ wenig Ahnung haben. Da gibt es in den jeweiligen Fraktionen andere Leute, die haben da Ahnung von. Da wäre es ja opportun, auf die zu hören. Ja, aber so funktioniert das ja mit dem Fraktionszwang nicht, sondern da ist ja dann vorgeschrieben, so wenn du nicht so abstimmst, wie dir vorgeschrieben wurde, dann wirst du bei der nächsten Wahl einfach nicht wieder weiter als Berufspolitiker antreten können. So, und die Leute, die halt nichts können in ihrem Leben, die nie was gelernt haben, die halt nichts drauf haben, die Vollversager, die haben dann ein Problem. Däh. So, Bundeswerb. Das ist eine Meldung von Montagabend. Bundeswehrmacht, Ministerium verteidigt Werbebesucher an Schulen. Das Bundeskriegsministerium hat den Besuch von Bundeswehrmachtsvertretern an Schulen zu Werbezwecken verteidigt. Ein Lautsprecher verlas in Bärstadt. Die Bundeswehrmacht sei eine Parlamentsarmee und in der Verfassung verankert. Die Berliner SPD hatte am Wochenende auf einem Landesparteitag beschlossen, eine Änderung des Berliner Schulgesetzes anzustreben. Ergänzt werden solle ein Passus, der die Werbung von militärischen Organisationen an Schulen untersagt. Zur Begründung hieß es, Minderjährige seien anfällig für Propaganda und Verharmlosung der realen Gefahren eines Militäreinsatzes. Man's davon abgesehen, dass die Bundeswehrmacht ja nun damit aufgefallen ist, in den letzten paar Jahren, wenn man da mal genau hinguckte, dass sie verdammt viele Kindersoldaten hatten. Ja, wo ich mich ja dann immer breit grinsend drüber hermache und sage, ja, und das nächste Mal, dass sie sich also moralisch erheben wollen über andere Staaten, in denen es doch auch so viele Kindersoldaten gäbe, nehme ich diese Statistik hier und tacke ihnen die energisch an die Stirn. Kriegsministerin Killer Ursula von den Leyen bezeichnete den Beschluss als Schlag ins Gesicht aller Soldatinnen und Soldaten. CDU-Generalsekret Ciemiak warf den SPD vor, in der Sicherheitspolitik den Kompass verloren zu haben. Kritik kam auch aus der eigenen Partei. Bundestagsvizepräsidentsbums Opperblubber faselte auf Kurznachrichtendienst von Unsinn. SPD-Generalsekret Klingbeil dankte den Jugendoffizieren für ihre wertvolle und durchaus kontroverse Arbeit an Schulen. Kontrovers und gute Arbeit wäre es dann, wenn sie eben auch auf die Gefahren hinweisen. Ja, übrigens, wenn sie zur Bundeswehrmacht kommen, kann ihnen passieren, dass sie erstens Nazi-Ideologie ausgesetzt sind. Dann kann ihnen zweitens passieren, dass, wenn unsere Regierung mal wieder in einem Anfall von Moraldurchfall beschließt, in irgendeinem Angriffskrieg mitmachen zu wollen, sie ganz plötzlich in den Krieg ziehen müssen. Da kann ihnen dann übrigens passieren, dass sie davon bleibende Schäden davon ziehen, die der Staat natürlich dann nicht durch entsprechende Maßnahmen versucht auszugleichen. Das kann ihnen alles passieren. Da sollte man sinnigerweise vorher darauf hinweisen. Das tun sie irgendwie nicht. Und wenn ich bleibende Schäden sage, dann meine ich nicht nur sowas wie, ja, kannst du tot sein, weil das kann dir dann tendenziell auch eher egal sein. Da kann dir dann auch irgendwelche körperlichen Gebrechen dauerhaft zuteil werden. Nein, dir können sogar noch psychische Gebrechen zuteil werden. Na, das sind so Dinge, die können halt passieren. Die sind ja in der jüngeren Vergangenheit passiert. Weil wir so geil drauf waren, am Krieg teilzunehmen. Weil der Bundespfarrer ja mal darum geblökt hat, ja, also Deutschland müsse ja jetzt auch mehr Krieg wagen. Ja, geil. Däh. So, dann ist das Klag den Frag weitergegangen. Und zwar hat das Landgericht Köln fragt den Staat zum Löschen des Glyphosat-Gutachtens verdonnert. Und zwar per einstweiliger Verfügung. Was dann nur zu der Konsequenz führte, dass die Open Knowledge Foundation, die ja Frag den Staat betreibt, beziehungsweise Frag den Staat selber, dann einfach eine Unterseite auf der Webseite angebracht hatte, dass dann hier einfach Name und Anschrift eintragen und dann selber das Gutachten nach Informationsfreiheitsgesetz von der entsprechenden Behörde, die das Gutachten ja verheimlichen will, weil Urheberrecht, da erfragen. Na, das ist halt ein Schuss energisch in den Fuß. Das Gutachten selber ist wahrscheinlich gar nicht so unheimlich spannend. Aber die Tatsache, dass sie auf Krampf versuchen, es aus der Öffentlichkeit zu halten. Nun ja, Frau Streisand hätte ihnen da erklärt haben können, dass so ein Versuch, etwas zu verheimlichen, unter Umständen kontraproduktiv ist. Aber wie gesagt, das Gutachten ist wahrscheinlich totlangweilig. Da steht wahrscheinlich wirklich überhaupt nichts, auch nur ansatzweise Spannendes drin. Ne? Aber durch die Tatsache, dass sie auf Krampf versuchen, das Ding aus der Öffentlichkeit wegzufegen, machen sie ja sehr aufmerksam drauf, dass es da was gibt, was sie eben auf Krampf aus der Öffentlichkeit halten wollen. Nachdem es schon an der Öffentlichkeit war und eben keinen großen Aufschrei verursacht hat. Na, also da war halt nichts Spannendes. Wäre da was Spannendes drin gewesen, wäre ja auch irgendwer mal über den Text drüber gerobbt und hätte gesagt, so ja, Mensch, das ist ja interessant. Das erregt ja doch Krebser. Na, und ja, na, der Staat missbraucht einfach mal wieder das Urheberrecht, um Zensur ausüben zu können. So, warum sagen Leute, der Artikel 13 bzw. 17 mit den Upload-Filtern, das wäre eine Vorabzensur? Ja, weil als genau das benutzt werden wird, missbraucht werden wird. That's why. It really is that simple. Däh. So, dann Meldung von Mittwoch früh, Fitz FD wahlbereit. Und zwar hat sich der Unionsfraktionschef Brinkhaus ins Benehmen gesetzt, dass er bereit sei, die AfD kann die Dingsbums für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten zu wählen, weil die sogenannte Alternative für sogenannt Deutschland nach Geschäftsordnung steht jeder im Bundestag vertretenen Fraktion ein Vizeposten zur Verfügung. Inklusive der CDSU-Fraktion, die ja auch schon den Schwafble dahin gepflanzt hat. Und ja, also die Schnuller-Nazis da, die haben halt erst irgendwie auf Krampf versucht, da irgendwie einen Typen durchzusetzen. Den wollte allerdings keine Mehrheit des Bundestages. Und dann haben sie jetzt auf Krampf versucht, da eine andere hinzusetzen. Und die ist eben auch schon in zwei Wahlgängen nicht gewählt worden. Und dann robbt sich da der Brinkhaus da an die Öffentlichkeit und sagt so, ja, also seine Moral ist ihm abhanden gekommen. Er hat festgestellt, er will die wählen. So, sag ich, ja, Gott, also persönlich sagt mir der Name nichts. Von Frau Harder-Kühnel kenne ich nicht, mag ich nicht, um mal die Anstalt zu zitieren. Na, von daher, ja, ich habe da keine Meinung zu. So, keine Ahnung. Na, also ja, pro forma steht der Partei ein Vizeposten zu. So, ja, also wenn die da irgendwen benennen, den man denn da tatsächlich wählen kann, dann kann man den da auch wählen. Und, ja, so. Brinkhaus sagte nach Angaben von Teilnehmerkreisen in der Unionsfraktion, er habe sich nach einem Gespräch mit der Frau entschlossen, für sie zu stimmen. Allerdings will die Fraktionsspitze den Abgeordneten von CDSU weiterhin keine offizielle Wahlempfehlung geben. Ach, wollen Sie mir gerade sagen, die dürfen auf ihr Gewissen hören? Das ist ja mal spannend. Da gab es eben, weil die Abstimmung gestern war, auf Twitter dann auch irgendwie Leute, die sich da dann drüber aufgeplustert haben, dass also ja die Nazis da in Vizeparlamentspräsidentenposten wählen. Das wäre aber nicht opportun. Ja, oh Gott, ich gucke mir das an und sage, naja, ich meine, solange wie sie eben keinen Vizeposten haben, können sie sich als Opfer gerieren. Ah, die armen Schnuller-Nazis, die werden von den sogenannten demokratischen Parteien ja voll untergedrückt. Ach, die armen Schnuller-Nazis, die können doch nichts dafür. Golden Hour in 729. Ah, also, ja, keine Ahnung. So, dann Staatsentgierung. Das Gruselkabinett hat also am Mittwoch den Passentzug bei Terrorkrämpfern. Also den entsprechenden Gesetzentwurf befürwortet, hat da ein Segelflugzeug draus gebastelt und das in Richtung Parlament abgefeuert. Weil nichts anderes ist, das Kabinett beschließt. Das Kabinett hat Gesetze nicht zu beschließen, das Kabinett ist fucking Exekutive. Das hat Gesetze zu exekutieren. Ja, Morning Golden Hour Ends. Oder Golden Hour Morning Ends. 7:30. Na, also von daher, das ist eigentlich ein absoluter Nothing-Burger. Aber hey, es ist unser Nothing-Burger. Und nun hat also das Kabinett beschlossen, und nachdem der Bundesregierungstag ja dem nachkommen wird, was die Bundesregierung vorschreibt, ist klar, dass das Gesetz da am Ende in vielleicht geringfügig geänderter Fassung, aber inhaltlich schon durchkommen wird. So, und ja, keine Ahnung, ob das dann irgendwie was bringen soll. Außerdem hat das Gruselkabinett noch Einrichtung eines Registers für Implantate beschlossen. Bla, 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 bla. Außerdem Verlängerung von 3 Bundeswehrmachtseinsätzen in Afrika. Und so weiter und so fort. Na, auch das wird der Bundesregierungstag mit Bundesregierungsmehrheit dann einfach irgendwann mal abnicken. Haben Sie keine Angst, wir haben zwar eine Parlamentsarmee, aber die Regierung bestimmt, was das Parlament zu beschließen hat. No? So, dann mischt sich die Bemis-Regierung mal wieder in Venezuela ein, indem sie dann das Vorgehen gegen Venezuelas Oppositionsführer Guaido kritisieren. Nach der venezolanischen Verfassung darf ein Interimspräsident ja maximal 30 Tage Interims präsidieren. Und wenn doch die Bundesregierung meinte, der da ist ja der echte Präsident, obwohl er ja gar keine Macht hat, wo ein wissenschaftlicher Dienst des Bundestages ja auch wiederholt darauf hingewiesen hat und die Bundesregierung mit diesen wissenschaftlichen Gutachten des Bundestages konfrontiert, sagt, ja, aber wir haben unsere eigene Wissenschaft. Das ist ja die vom Bundestag. Wir sind da halt anderer Meinung. So, und jetzt meinen die, sich in Venezuela schon wieder in die Innenpolitik einmischen zu können, nachdem da jetzt Gerichte sagen, so, ja, das ist ja schön, dass der Herr Guaido sich Macht anmaßt, aber erstens ist er von niemandem gewählt worden und zweitens hätte er selbst nach venezolanischer Verfassung da jetzt nichts mehr zu suchen. Geh er weg, unterlasse er es, sich öffentlich als Präsident auszugeben. Na, und jetzt die Regierung sagt, man verurteile den Entzug der Immunität durch die verfassungsgebende Versammlung. Ausdrücklich verlas der Seibert. Die Versammlung verfüge über keine demokratische Legitimität. Ja nun, der Herr Guaido verfügt auch über keine demokratische Legitimität. Oder hat er irgendeine Präsidentschaftswahl gewonnen? Nein, hat er nicht. Nun, nach der venezolanischen Verfassung gibt es eine überschaubare Anzahl Gründe, warum einem Präsident die Präsidentschaft entfernt werden könnte. Keiner von denen ist eingetreten. Der Herr Guaido hat sich selbst zum Präsidenten ernannt. Die kommen hierher. Ich wundere mich, warum das Gefasel nicht leiser wird. Also, das gucke ich mir an und sage, ja, möge doch die Regierung sich bitte mal in ihre eigene Innenpolitik einmischen. Und stellen wir uns jetzt einfach mal wirklich mal 5 Sekunden lang vor, Nordkorea würde verkünden, der Herr Frank Eikonal Foltermeier sei ja gar nicht zum Präsidenten gewählt. In Wirklichkeit sei beliebiger anderer Name einsetzen, Präsident in Deutschland. Das fände die Bundesregierung aber irgendwie nicht so richtig geil, kann ich mir vorstellen. Na, insofern, ja. So, dann hat gestern Abend das EU-Parlament beschlossen, Fingerabdrücke müssen in Personalausweis, und zwar 335 zu 269 Stimmen, zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern. Oder wie Teufel dazu schreibt, wenn irgendwas, wo die CDU beteiligt ist, die Sicherheit erhöhen will, dann weißt du, es geht immer zu deinen Lasten. So auch diesmal. Damit wird vorgeschrieben, 2 digitale Fingerabdrücke, 2 fingrige Fingerabdrücke, Digites Finger, hallo? In neu ausgestellte Ausweispapiere aufzunehmen. Auf die biometrischen Daten sollen unter anderem Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Meldebehörden zugreifen können. Fühlt euch auch gleich viel sicherer? Und das so kurz vor der Wahl? Wer sich jetzt denkt, hey, der Datenschutz wird uns retten, für den hat er schlechte Nachrichten. Die EU-Gremien haben mit ihrer Übereinkunft aber einen Zusatz in Artikel 10 eingebaut, wonach die Mitgliedstaaten die biometrischen Informationen auch für andere, nicht näher bestimmte Zwecke jenseits der Personalisierung der Ausweise und der reinen Identitätsprüfung verwenden dürfen. Einzige Bedingung dafür ist, dass die weiteren Nutzungsformen dem allgemeinen EU-Recht und nationalen Gesetzen entsprechen. Ja, super. Na, dann gucke ich mir an und sage so, was? Fingerabdrücke für darf jeder Staat selber beliebig benutzen? Ja, und die von allen Bürgern, die ja verpflichtet sind, Ausweisdokumente zu haben. Ja, und ob du jetzt einen Pass oder einen Ausweis nimmst, macht da keinen Unterschied, wenn da überall Fingerabdrücke verlangt werden. Also die von jedem Bürger gesammelten Fingerabdrücke, die werden in einer zentralen Fingerabdruckdatenbank gesammelt. Und es werden noch Wetten angenommen, welche Spionagegeheimdienste da denn alle wie schnell Zugriff drauf bekommen. Na? Das ist ein bisschen zu offensichtlich, ich weiß. So, und dann war ja gestern da große Abstimmung, ob denn da nun die AfD-Vize-Dingsbums-Präsidentin werden darf. Und es haben 199 Ja-Stimmt, 423 Nein-Stimmt, 43 sich enthalten. Die schnelle Nazi-Fraktion hat übrigens knapp 100 Abgeordnete, ich meine irgendwas 90. Also es haben da durchaus eine Reihe Abgeordnete für die Frau gestimmt. Das Spannende an der Geschichte war auch noch, dass es da Leute gab, die darauf hinwiesen, dass die Schnuller-Nazis selber die Frau für zurechtgehalten hätten inzwischen. Ja. Das gucke ich mir an und sage, und die wollt ihr ernsthaft wählen? Ja, kann man machen, ist dann halt scheiße, ne? So, also die ist dann auch wieder nicht gewählt worden. So, dass jetzt irgendwo die Schnuller-Nazis dann rumsitzen und sich wieder als Opfer gerieren, ist bestimmt passiert, habe ich allerdings nicht wahrgenommen. Kriegslösch. Berateraffäre. Ermittlungen nach Löschung von Daten im Kriegsministerium. Weil das Kriegsministerium untersucht eine zeitweise Löschung von Daten zu IT-Projekten, die in der Berateraffäre im Blick eines Untersuchungsausschusses sind. Der Leiter der Rechtsaußenabteilung im Kriegsministerium habe die Mitglieder des parlamentarischen Gremiums in nicht öffentlicher Sitzung über den Vorfall untergerichtet. Berichtet ein Redaktionsnetzwerk. Demnach seien die Dateien am 19. Februar gelöscht, später aber wiederhergestellt worden. Es liefen nun interne Ermittlungen. Ja, da ist jemand mausgerutscht. Das wissen wir doch. Na, also ist jemand mausgerutscht und es waren Dateien dann mal kurz weg. Leider gab es noch Backups. Jetzt stehen die hier hinten und faseln. Ja, stellt euch noch breiter hin. So. Hinter mir, da könnt ihr noch rumfaseln. So, dann hätten wir noch die Wirtschaftsecke. Da hätten wir als erstes mal Lufthansa. Und zwar ist eine Meldung vom letzten Freitag. Lufthansa erkennt UFO-Kündigung nicht an. Bei der Lufthansa spitzt sich nun ein Konflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO zu. Deren Vorsitzender Nikolai Baublies hatte der Fluggesellschaft bereits 3 Monate vor Ende der Friedenspflicht in einem Magazin mit einem Streik des Kabinenpersonals im Sommer gedroht. Weil die Lufthansa die in der vergangenen Woche erklärten und von Baublies untergeschriebenen Kündigungen der Tarifverträge gar nicht anerkenne. Es sei nicht klar, ob man bei den Kündigungen alle formalen Kriterien erfüllt seien, erklärte eine Lautsprecherin. Ja nun, es gibt andere Gewerkschaften, die sind zu blöd, rechtzeitig Tarifverträge zu kündigen. Dabei kann man die ja zum Terminablaufdatum schon mal vorab kündigen, ohne dass da bis zum Ablauf des Tarifvertrags irgendetwas passiert. Das wirft dann wiederum die Frage auf, was denn die Lufthansa vorhatte, wenn sie denn behauptet, also die Kündigung der Tarifverträge wäre ja gar nicht geltend. Ich habe keine Ahnung, wo die da hinwollen, aber also das sieht schon wieder so ein bisschen fähig aus. Dann Panhard. Genau, aus den Panama Papers wären dann mehr als 1 Milliarde an Strafen und Nachzahlungen eingefordert worden. Haben sich dann diejenigen Medienoutlets, die die Panama Papers, als sie veröffentlicht wurden, groß gehypt haben, geselbst lobt. Sanju East 739. Der größte Witz an der Geschichte ist jetzt der, dass, wobei bei den Panapas bin ich mir gerade nicht sicher, ob da auch so ein Fall war, wo die Medien gesagt haben, ja, das ist ja schön, dass sie auf die zugreifen wollen, liebe Strafverfolgungsbehörden, aber die haben wir nicht bekommen, um sie ihnen zu schenken. Also da gab es ja auch so Fälle, wo dann doch irgendwelche Unterlagen ganz urplötzlich bei den Strafverfolgungsbehörden rumlagen. Was ja dann auch die Frage aufwirft, wie sind die denn in den Besitz davon gelangt? Ist denn da alles mit rechten Dingen zugegangen? Aber hey. Dann Spuren nach China? Baja-Konzern von Hakisiran ausgespäht. Der Bayer-Konzern ist nach einem Medienbericht von Hackisierern ausgespäht worden. Nach Informationen von NDR und BR handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe mit dem Namen Vinti, die im Auftrag des chinesischen Staates agieren solle. Bayer bestätigte, dass die Hackisierer in das Netzwerk des Konzernes eindringen konnten. Demnach wurden Anzeichen dafür schon Anfang 2018 entdeckt. Allerdings gibt es laut Bayer keine Belege für einen Datenverlust. Daten kann man auch kopieren. Das ist ja das, was die Content-Mafia bis heute noch nicht begriffen hat. Dass man beim Raubmord-Kopierterrorismus die Daten mehrfach haben kann. Man nimmt sie niemandem weg, hat sie aber auch. Zugegeben, das ist ein hochkomplexes Thema. Aber also ich fände es schon schön, wenn Nachrichten da mal auch der Komplexität gerecht werden könnten. Und zwar sind also Recherchen von NDR und BR zufolge von der Schadsoftware der Vinti-Gruppe noch andere Firmen betroffen, aber ein mittelständisches Unternehmen, auch bei ThyssenKrupp soll es 2016 einen Vorfall gegeben haben. Ja, das war natürlich alles der Chinese. Ja, ne, ist klar. Wann kommen sie eigentlich mal vorbei und sagen, übrigens, da, das war der Ami. Und erzählen sie mir nicht, der Ami ist so schlau, dass sie den nicht finden. Das glaube ich ihnen nämlich nicht. Oder der Ami würde sowas ja nicht machen. Mehr Wissen aus den Snowden'schen Veröffentlichungen oder aus den Snowden-Unterlagen und den darauf basierenden Veröffentlichungen, dass der Ami sehr wohl wirtschaftsspioniert. Wirt Senk, das ist dann eine Meldung von Donnerstagvormittag, Frühjahrsgutachten, Institute senken Wachstumsprognose. Die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland haben ihre Wachstumsprognose gesenkt. In ihrem Frühjahrsgutachten schreiben die Experten, der langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft sei zu Ende. Nachdem sie im Herbst für dieses Jahr noch von einem Bruttoinlandsprodukt von 1,9% mit einem Bruttoinlandsprodukt, Wachstum vor allem, desselben, von 1,9% gerechnet hatten, sind es jetzt nur noch 0,8%. Auch hier werden wir wieder spannend rausfinden, wie sie denn drauf kommen, dass sie ihre Schätzung ja nun offensichtlich halbieren mussten. Aber Risiken sehen die Forschungsinstitute außerdem in einem ungeregelten Brexit und dem Handelszank zwischen den VSVA und China. Wirtschaftsminister Altmaier rechnet mit einem baldigen Ende des Abschwungs. Die Konjunktur werde sich dieses Jahr wieder beleben, behauptete er. Die hohe Dynamik der vergangenen Jahre werde aber nicht erreicht. Ja, also ich meine, andere Länder hätten das, was uns hier als großer Aufschwung verkauft wurde, auch nur mit einem müden Lächeln beglitten. Aber gut. Na, ich meine, man kann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass also irgendwelche Wirtschaftsschätzerinstitute hinterher die Zahlen von den Quartalen tatsächlich korrekt ermitteln können. Vorher sind deren Schätzungen allerdings auch mehr so, wilde Zahlen, die mit der Realität nicht viel zu tun haben müssen. Klimaindustrie, also mal ganz davon abgesehen, es gab dann auch noch irgendwie so Meldungen, so, ja, aber eine Rezession gäbe es nicht. Ja, weil die 0,0 vom gerade vergangenen Quartal, die sind ja auch nur auf Basis von Schätzungen gerade mal gezielt auf 0 gesetzt worden. Wäre da nämlich nur 0,1 weniger, hätten wir bereits das zweite Quartal mit sinkendem Wachstum und damit eine fucking Rezession. No? Klimaindustrie, Meldung von gestern Mittag. Industrie warnt Regierung vor zu ambitionierten Klimazielen. Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung vor zu ambitionierten Klimazielen und Belastungen für Unternehmen gewarnt. Bei den Industriestrompreisen sei Deutschland weltweit bereits fast Spitzenreiter, heulte BDI-Präsidingsbums Dieter Kempf vor einem Klimakongress des Bundesverbands der deutschen Industrie. Kempf heulte, die Bundesregierung müsse in der Klimapolitik Farbe bekennen. Das Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen von 95% bis 2015 gehe komplett an der Wirklichkeit vorbei. Ja nun, also die Industrie besteht drauf, sie will den Planeten tatsächlich umbringen. Das kann man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen. Da kann man sagen, okay, sie sind also Feinde dieses Planeten. Sie wissen schon, dass die Fridays for Future demnächst mal in die Situation kommen, sich zu überlegen, ob sie denn Dinge von ihnen kaufen wollen. Ja, das ist ihnen schon bewusst. Und dass das genügend Leute sind, dass das in ihren Umsatzstatistiken tatsächlich auffallen könnte. Klar können sie verlangen, dass sie die ganze Umwelt weiter ausbeuten müssen. Es gibt da aber Leute, die haben da eine deutliche Meinung zu. Na, ich weise da nur dezent drauf hin. I'm not saying anything more. So, und dann gab es gestern noch die Deutsche Bahn, bei der es Probleme mit den ICE 4 gibt. Und zwar hat der Konzern mitgeteilt, dass da Fertigungsqualität nicht den vertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen entspräche. So hätten etwa Fehler an Schweißnähten gefunden. Und da sollen dann so Nacharbeitungen gemacht werden. Und rumorweise sind auch schon die ersten ICE4 auf den Gleisen und auch da gibt es Probleme. So, ja nun, haben also die Qualitätsfirmen Siemens und Bombardier nicht ganz so qualitativ hochwertig geliefert, wie es eigentlich bestellt war. Und das bei einem Gesamtauftrag von bummelig 6 Milliarden Euro. Ja, und die Bahn so, ja, aber wenn wir die Dinger jetzt dann nochmal länglich in der Werkstatt schaffen müssen, dann haben wir ein Problem, weil die Züge waren eigentlich alle fest eingeplant. Ja, schade aber auch. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, wo wir bei PS22 von 2015 den Titel Sister Janet erreicht hätten. Der ist 3 Minuten 54 lang. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 25. März, wo sich Köpersbusch zu Frau Merz Mai unter Druck in 3.22 ins Benehmen setzte. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich aber mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de und der Beitrag zu Kompott 699 Teil 2 einzustellen, wenn das denn gerade geht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Wird Theresa May heute Abend noch Regierungschefin sein? Das ist die Frage des Tages. Einige ihrer Minister fordern nämlich ihren Rücktritt. Von einem Putsch ist sogar die Rede. Bei einer Kabinettssitzung heute soll May mit dieser Forderung konfrontiert werden, diese Rücktrittsforderung. Auch das Thema Neuwahlen steht schon im Raum.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Heute mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Wie gefährlich könnten Rücktrittsforderungen für May tatsächlich werden?
Nicht sehr. Also diese Fronde von 11 Kabinettsmitgliedern, Ministern, die Frau May zum Rücktritt auffordern wollten, wurde am Samstag von der Sunday Times in Umlauf gebracht. Schon am Sonntag hatte Frau May die üblichen Verdächtigen nach Chequers, dem Landsitz der britischen Premierministerin, eingeladen. Und da waren sie dann, the man in the grey suits. Das ist ein stehendes Bild in Großbritannien, seit Männer in grauen Anzügen damals Frau Thatcher zum Rücktritt gezwungen haben. Und da saßen ihre Lieblingsfeinde, der ehemalige Außenminister Boris Johnson, der ehemalige Brexit-Minister David Davis, der Umweltminister Michael Gove, dem nachgesagt wird, er würde gerne neuer Premierminister werden, und der Hardliner oder für die Hardliner Mr. Rees-Mogg. Und sie alle haben anschließend Erklärungen abgegeben, nee, also stimmt nicht, wollten wir gar nicht, und unser angeblicher Spitzenkandidat, der Vize von Frau May, David Lidington, nun der ist besonders unverdächtig, er gilt als der grauste aller grauen Männer, er hat Mays Politik vertreten, wenn sie zu heiser war zum Reden. Und vor allem, er ist ein Remainer. Das heißt, man würde statt dieser lavierenden Premierministerin einen haben, der sagt, naja, ich war eigentlich immer dafür, in der EU zu bleiben. So gesehen wird heute nichts passieren. Warum denn eigentlich auch?
Was würde ohne May denn besser werden?
Eben. Keine andere würde jetzt einen anderen Deal bekommen. Also, dass jetzt die EU sagen würde, Mensch, jetzt habt ihr die May abgewählt, jetzt schenken wir euch Nordirland. Diese Frage ist bisher nicht gelöst, aber dann schreiben wir in den Vertrag halt noch rein, scheißegal, was aus Irland wird. Das wird nicht passieren. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Putschgerüchte nicht gezogen haben und eben für immer Gerüchte bleiben werden. Niemand, der jetzt dran käme anstelle von Frau May, würde einen anderen Deal bekommen. Das heißt, sie wird diese Woche eine dritte Abstimmung versuchen. Da gibt's jetzt allerhand Parole Latrina, wie der Lateiner sagt, wie sie das wohl hinbekommen soll. Mr. Burkow, unser aller Pop-Idol, der Mr. Speaker, hat schon gesagt, einfach nochmal einbringen kann sie es nicht. Jetzt heißt es, ja, vielleicht bringt sie es in Häppchen ein und lässt alle Teile einzeln abstimmen. Oder aber die Königin kommt, die Queen sagt, ich löse das Parlament auf und 2 Minuten danach berufe ich es wieder ein. Dann haben wir eine neue Legislatur und dann kann das Ding wieder abgestimmt werden. Also das Chaos wird munter weitergehen. Frau May wird weiter beschimpft werden, stur wie ein Esel, diktatorisch. Sie ist inzwischen verwirrt, sie kann keine Brücken bauen. Und wir laufen zu auf diesen ominösen Märztermin, an dem eigentlich der Brexit fertig sein sollte, oder maximal den 22. Mai, am Tag vor der Europawahl. Dann müssen sie geliefert haben.
Der Journalist Friedrich Küppersbusch mit dem Montagskommentar. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.